Jetzt erzähle ich euch was von mir privat. Ich habe nächstes Wochenende keine Predigt. Ich werde unterwegs sein. Ich werde ganz privat für 5 Tage in England sein. Und zwar eine Veranstaltung, will ich nicht weiter erzählen, was das für eine Veranstaltung ist. Eine ziemlich große Veranstaltung. Und da ich ganz alleine fahre, habe ich überlegt, wie fahre ich dahin? Ich fahre mit dem Motorrad. Genau. Das bedeutet einiges an Vorbereitung. Wenn ich da wirklich wieder nach Hause kommen will, ich habe die letzten Wochen geguckt, Kette ist noch in Ordnung, Ölwechsel gemacht, neue Zündkerzen, habe für mein Navigationsgerät noch neues Kabel verlegt, damit nicht unterwegs der Saft ausgeht, habe geguckt, ob ich auch wirklich alle Länder drauf habe auf meinem Navigationsgerät, geht ja durch Deutschland, Holland, Belgien, Frankreich, England, man muss mindestens 5 Länder drauf haben, ich habe mehr drauf. Fährentickets musste ich lösen. Ihr wisst das selbst, wenn ihr Urlaub macht, bedeutet das, wenn der Urlaub auch Spaß machen soll, dann muss man eine Menge vorbereiten. Sonst könnte es problematisch werden. Und das Gleiche ist mit unserem geistlichen Leben. Wir haben ja, davon gehe ich mal aus, alle ein gemeinsames Ziel, steht auch hier auf dem Programm, das Reich Gottes. Wir wollen alle mal auf der neuen Erde sein. Gibt es irgendjemanden nicht? Gut, wäre jetzt auch peinlich gewesen. Wir alle freuen uns drauf. Aber wie machen wir das, dass wir das richtige Fährenticket lösen? Wie machen wir das, dass wir die Navigationsstrecke uns vorher mal angeguckt haben, alle Länder drauf haben, damit wir nicht irgendwo Falsches ankommen? Dass alles technisch okay ist. Es ist eine Frage, die sich Menschen schon seit langer Zeit gestellt haben. Ich will nur mal 2 Beispiele aus der Bibel nennen. Matthäus 19, Vers 15 heißt es, und siehe, einer trat zu ihm und fragte, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Zweiter Text, Lukas 10, Vers 25, und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Diese Frage scheint symptomatisch zu sein. Was muss ich tun, damit ich nicht irgendwo nachher am Tor stehe und Petrus sagt, du nicht, kommst hier nicht rein? Was muss ich tun, damit ich das Ziel auch wirklich erreiche? Wenn ihr euch mal die Geschichte anguckt, dann ist das tatsächlich eine Frage, die sich gläubige Menschen seit ewigen Zeiten gestellt haben. Und wenn ich so in manche pamphletische Literatur unserer Kirche, nee, nicht unserer Kirche, sondern im Randbereich unserer Kirche oder außerhalb, also ich nenne nur mal als Beispiel, vielleicht habt ihr es in letzter Zeit mal gelesen, ich kriege es jetzt als E-Mail, ja, früher gab es immer per Post die Stimme der Übrigen. Das ist doch so ein Heft, ich überfliege das immer, wo mir genau gesagt wird, was ich tun muss. Also jetzt die letzte Ausgabe kam letzte Woche, glaube ich, da wurde das neue Liederbuch zerpflückt. Und da wurde mir gesagt, 473 Lieder darfst du nicht singen, sonst wird es problematisch. Das heißt, diese Frage wird immer wieder gestellt, was muss ich tun, damit ich auf der richtigen Seite bin? Mit diesen Leuten, die so glauben, darfst du nicht reden, sonst kommst du nicht ans Ziel. Und den Sabbat, den musst du so halten, sonst kommst du nicht ans Ziel. Was muss ich tun, damit ich ans Ziel komme, damit ich auf die neue Erde komme? Gut, ich will also nicht die Stimme der Übrigen befragen, sondern ich möchte gerne die Bibel befragen. Und da bin ich auf einen Text gestoßen, in Matthäus Kapitel 25, wahrscheinlich kennt ihr den alle. Das ist so ein Text, der die deutlichste Antwort darauf gibt. Steht auch oben drüber vom Weltgericht. Gericht ist ja so die Instanz, wo alles geprüft wird, Zeugen vernommen werden, die Bücher werden aufgemacht, Gutachten werden gemacht. Und Matthäus 25 ab Vers 31 sagt uns, dass dort einmal dieser Tag kommen wird und dann müssen wir alle vor Gott erscheinen und dann wird geprüft. Wie sieht's aus mit deinem Leben? Und lesen wir das mal. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, also das sind die Guten, und die Böcke zu seiner Linken. Also rechts, sie kommen rein, links, sie kommen nicht rein. Was war das Kriterium? Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, das ist jetzt interessant, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Das ist doch richtig gut. So einen klaren Text, den wünscht man sich doch. Das heißt, wenn wir in das Reich Gottes kommen wollen, dann ist der richtige Weg, dass wir als Gemeinde eine Kleiderkammer haben. Dass wir als Gemeinde einen guten Besuchsdienst haben. Für Kranke, für Leute im Gefängnis. Dann sollten wir auf jeden Fall eine Suppenküche haben. Hannover Mitte, die haben gute Chancen. Die haben eine Suppenküche. Und ich denke, Rudi Hanke, der wird hier auf der rechten Seite stehen. Der hat die Suppenküche initiiert. Klare Worte, oder? Also so einen Text wünscht man sich doch eigentlich. Nur der Text geht weiter. Offensichtlich ist dieses Ursache- und Wirkungsprinzip, was wir im Kopf haben, hier in diesem Text gar nicht gegeben. Das heißt, ich habe es jetzt einfach mal verknüpft, und man kann da ja manipulieren, ich habe es verknüpft mit dieser Frage dieser Schriftgelehrten, was muss ich tun, und habe jetzt im Kontext diesen Text gelesen. Und damit habe ich diesen Text so in diese Frage reingestellt, als wenn dieser Text die Antwort darauf wäre. So kann man das machen, nicht? Aber ich muss mir den Text etwas näher ansehen. Und dann lese ich in Vers 37 weiter, dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich denn als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Das Komische an dieser Geschichte ist, dass die Leute, die hier auf der rechten Seite stehen, offensichtlich gar nicht diese Frage gestellt haben, die diese Schriftgelehrten gestellt haben. Was muss ich tun? Sie sind da irgendwie reingeschlittert. Sie konnten sich es gar nicht erklären. Wie Bruder Wagner vorhin zu mir sagte, so, ich bin jetzt schon 90, aber ich weiß gar nicht, ich bin da irgendwie reingeschlittert. Ja? So sind diese Leute hier vor Jesus, die haben nicht diese Frage gestellt, was muss ich tun? Ja, aber warum haben die das denn getan? Und da bin ich für mich zu so einer These gekommen. Meine These lautet, weil christliches Leben nicht eine Frage des Verhaltens ist, sondern eine Frage des Seins. Und das möchte ich euch jetzt noch an einigen wenigen Texten mal deutlich machen und auch zeigen, dass wir bestimmte Texte immer mit einer bestimmten Brille lesen und eigentlich immer schon vorher wissen, warum wir diesen Text lesen und wozu wir ihn brauchen. Jesus erzählte einmal eine Geschichte von einem Baum und seinen Früchten. Kennt ihr wahrscheinlich, der steht in Lukas Kapitel 6, ab Vers 43. Da sagt Jesus, denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht trägt, und keinen faulen Baum, der gute Früchte trägt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Man pflückt ja nicht Feigen von den Dornen, auch liest man nicht Trauben von den Hecken. Als ich den Text gelesen habe, musste ich so an unser kleines Gärtchen in Hannover denken. Wir wohnen ja nicht direkt in Hannover, Sehende. Der ist wirklich nur ganz klitzeklein. Also was wir uns da überhaupt nicht erlauben können in unserem Garten, ist ein Apfelbaum oder ein großer Kirschbaum. Also so groß ist unser Garten gar nicht. Aber wir essen gerne Äpfel. Und wir würden auch gerne mal, also am liebsten würde ich Aprikosen, würde ich pflücken. Also ein richtig schöner Aprikosenbaum. Kann ich mir aber nicht leisten bei diesem kleinen Garten. Aber Hevila hat in diesem Garten viele Rosen. Die könnten sich doch mal ein bisschen anstrengen. Und ich könnte mal in diesem Jahr den Rosen sagen, so, keine Hagebutten in diesem Jahr. Ich erwarte, dass in diesem Jahr im Herbst von euch Aprikosen zu ernten sind. Und ich werde sie auch ein wenig quälen. Ich werde ihnen zur Strafe die ganzen Dornen abknipsen. Und ich werde an bestimmten Stellen, werde ich sie piesacken. Und ich werde jeden Morgen, wenn ich aus dem Haus gehe, dann werde ich streng mit ihnen reden, dass sie sich anstrengen müssen, das Richtige zu tun, die richtige Frucht zu bringen, wie ich sie mir erwünsche. Aber ihr ahnt es. Ich werde wahrscheinlich von nicht einer einzigen Rose im Herbst eine Aprikose oder einen Apfel oder irgendetwas dergleichen ernten, sondern es werden, wenn Hiwila sie nicht abschneidet, Hagebutten dran sein. Weil Rosen nun mal Rosenblüten und Hagebutten haben. Es wäre aber ein leichtes, in unseren Nachbargarten zu gehen, wo ein schöner Apfelbaum steht. Da steht sogar ein Birnenbaum. Und da steht sogar eine Mirabelle. Und die brauche ich nicht jeden Tag streng anzuschreien. Die machen das einfach. Wenn der Herbst kommt, dann sind dort die Früchte, die zu diesem Baum gehören. Denn an einem gesunden Apfelbaum wachsen gesunde Äpfel. Und das ist das Interessante, dass Jesus seine Gleichnisse meist selbst deutet. Ich lese mal Vers 45. Und da sagt Jesus so einfach als Deutung für dieses Gleichnis: Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Das heißt, Jesus stellt in seinem Gleichnis einen direkten Zusammenhang zwischen dem her, was in uns Menschen drin ist. Unser Herz, unser Charakter. Er sagt, wenn dein Herz gut ist, dann brauchst du dich nicht anzustrengen, etwas Gutes zu tun. Wenn du ein feines, gutes Herz hast, dann wird das das Natürlichste der Welt sein, dass aus dir gute Worte kommen. Das bedeutet, ich kann mich als Christ mein Leben lang anstrengen, Gutes zu tun, aber das wird mich nicht auf die Seite der Schafe bringen. Weil Jesus nach etwas ganz anderem fragt. Er fragt nicht nach dem, was wir mit einem bestimmten Ziel tun, sondern er fragt, was ist hier drin in deinem Herzen? Wovon geht dir der Mund über? Wie ist dein Wesen? Wie ist dein Wesen verändert? Das ist das Gleiche, was wir heute im Bibelgespräch auch besprochen haben. Als Petrus bekannt hat, ja, du bist Christus, da hat er nichts auswendig gelernt, sondern Jesus bescheinigt ihm, das ist dir nicht von Fleisch oder Blut offenbart worden, sondern das ist von meinem Vater, vom Heiligen Geist, in dein Herz reingegeben. Und das ist das Natürlichste der Welt. Ein Zeugnis von meinem Glauben zu geben, ist nichts, was wir lernen müssen, sondern das ist etwas Natürliches, was aus unserem Leben kommt. Ich möchte noch ein zweites Gleichnis nehmen, um uns das deutlich zu machen, dass wir in eine bestimmte Richtung meist gar nicht so sehr gucken. Kennt ihr das Gleichnis von dem vielfältigen Acker? Das ist doch so ein schönes Gleichnis über Mission, oder? Da wird uns so das Alibi geliefert, warum unsere guten und richtigen Missionsbemühungen oftmals nichts bringen. Aber vielleicht liegt der Punkt ja bei uns, was dieses Gleichnis uns sagen will. Das Gleichnis steht in Lukas 5 bis 8. Da ist die Deutung. Es ging ein Sämann aus zu sehen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und einiges fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und einiges fiel auf gutes Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu höre, der höre. Und ich glaube, dieses Gleichnis haben wir als Adventisten schon so oft gehört. Wir verteilen unsere Gutscheinkarten, unsere Zeichen der Zeit und gehen mit Literatur von Tür zu Tür und reden am Arbeitsplatz mit den Leuten über Jesus. Und wenn wir dann hier im Gottesdienst zusammen sind, dann sagen wir, Die Leute wollen alle nichts davon wissen. Wir können unsere Hände in Unschuld waschen. Wir haben es gesagt, wir sind nicht schuld. Und dann lese ich bei Jesus, wie er das Gleichnis deutet. Das Gleichnis fängt ab Vers 11 an, aber bedeutet dies. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören, danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen. Und da ist es wieder, dieses Wort. Aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an, doch sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen. Wieder ist das Wort da. Und bringen Frucht in Geduld. Ich denke, was wir uns abschminken sollten, ist, dass dieser Text an andere oder als Erklärung für die böse Welt gedacht ist. Dieser Text ist eine Erklärung für das, was in meinem Herzen passiert. Das ist das, was Jesus mir sagen will. Er sagt, der Glaube, dass Jesus in meinem Leben leben will, in meinem Herzen etwas verändern will, das kann bei mir auf ganz unterschiedliche Reaktionen stoßen. Ich kann zum Beispiel total beschäftigt sein und dem keinen Raum geben. Oder ich habe ein feines Herz. Ein feines Herz, in dem Jesus Christus wirken kann. Wisst ihr, der Hauptangriffspunkt in unserem Leben ist nicht Lehre oder der Sabbat oder sonst irgendetwas, sondern der Hauptangriffspunkt in unserem Leben ist unser eigenes Herz. Darauf hat Jesus es abgesehen. Und das war schon in früheren Zeiten so. Jesus stellte bei den Schriftgelehrten fest, dass es da einen tragischen Widerspruch oftmals gibt zwischen dem Verhalten und dem, was sie bekannt haben. Sie haben sich als die Größten gesehen. Und wenn man in der Woche geguckt hat, wie sie lebten, dann war das etwas ganz anderes. Matthäus 15 sagte, da kamen zu Jesus Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem und beschweren sich. Warum übertreten deine Jünger die Satzungen der Ältesten? Das war ganz wichtig für sie. Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Ja, wie schlimm. Und dann sagt Jesus zu ihnen, dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Und all das stellt eine Frage an mich und sagt mir, wie nah ist mein Herz an Jesus? Und ich merke das manchmal so mit diesen emotionalen Sachen. Wir haben als Adventisten viele Probleme mit emotionalen Dingen. Ja? Wenn mal so ein Lied richtig schön wird. Habt ihr das mal erlebt, dass ihr bei einem Lied anfangt zu weinen? Und mir geht es manchmal auch mit Bibeltexten so. Manchmal ist es, selbst wenn ich das Lied, wenn ich den Text zur Predigt lese, dann merke ich plötzlich, dass in diesem Text Jesus ganz nah an meinem Herzen dran ist und dann überkommt mich das. Darf das eigentlich sein? Glaube ist doch was für den Kopf. Und Jesus sagt, ihr Herz ist manchmal so ferne. Im Kopf ist alles in Ordnung, aber das Herz ist so weit weg. Und Jakobus sagt, wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrübt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Dann ist sein Herz sonst wo, aber nicht da, wo Gott es gerne haben möchte. Jesus hat immer das Herz der Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Und oftmals, wenn Leute kamen, die gesagt haben, guck dir mal, wie der sich verhält. Dann sagt Jesus, ist das wichtig? Wie sieht es in seinem Herzen aus? Und wenn Jesus mit den Leuten ins Gespräch kam, an ihrem Leben gehandelt hat, dann hat er oftmals gespürt, dass da so eine Sehnsucht da ist. Wie groß ist die Sehnsucht in meinem Herzen, dass sich etwas verändert? Jesus ist so ein total herzlicher Typ gewesen. Mir ist dieser Text in Markus 10 aufgefallen, wo die Eltern ihre Kinder zu Jesus bringen. Ist euch das mal aufgefallen? Lest das mal zu Hause mit Markus 10. Dass als die Kinder, und man wollte ihn, die Kinder nicht an ihn rankommen lassen, da sagt er, komm, her mit den Kindern. Und Jesus hat ihnen nicht nur eine Geschichte vorgelesen. Ich weiß, das ist heute ein bisschen problematisch, aber er hat sie geherzt, heißt es da. Ihr Lieben, ich weiß, diese ganze Sexualität und Übergriffigkeitsdebatte, aber unsere Kinder brauchen das. Unsere Kinder brauchen auch unsere Nähe. Und wir müssen sehen, dass wir da einen Weg finden, dass wir auch Herzen können. Dass Herzen den Raum findet in unseren Gemeindehäusern. Damals, in alter Zeit, und damit schließe ich, hat Gott das Gesetz auf steinerne Tafeln geschrieben. Aber davon hat er irgendwann Abstand genommen. Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus in Kapitel 3, ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben. Ihr seid ein Brief Christi, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich auf eure Herzen hat Gott geschrieben. Das ist es, was eigentlich unser Glaubens- und Gemeindeleben sein muss. Manchmal ist es so, mein Vater lebt seit 2 Jahren bei mir und manchmal kommt er mit, wenn ich zur Predigt irgendwo hinfahre. Vor ein paar Wochen ist er wieder mal mitgekommen und dann sind wir ein Stück unterwegs und unterwegs sage ich, na Fadi, wie fandst du es? Boah, sagt er, möchte ich nicht wieder hin. Es war so kalt. Sag ich, ist doch Sommer. Nein, sagt er, die Atmosphäre da, oh, wie die im Bibelgespräch miteinander umgegangen. Nee, möchte ich nicht wieder hin. Wie ist es für jemanden, der in unsere Gemeinde reinkommt? Ist es hier warm? Spüren Menschen unser Herz? Ist unser Herz offen, weil es von Jesus verändert wird? Ich weiß, das ist nichts, was wir tun können. Im Hebräerbuch heißt es, denn das ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Herzensveränderung ist genauso wie das Bekenntnis, über das wir heute gesprochen haben. Nichts, was wir tun können, sondern es ist Gnade. Ihr Lieben, lasst diese Gnade in eurem Leben geschehen. Und ihr werdet Wunder erleben. Und nicht zuletzt, wir werden uns alle auf der neuen Erde sehen. Amen.